Also, Ohren auf, Herzensohrenwahlen aufmachen, denn es gibt wieder eine Bibellehre, eine Lehre, die aufbaut auf das Letzte, und nächstes Mal wird es nochmal ein Stück draufgelegt. Wir machen das immer wieder stückweise aufbauend. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir nicht irgendwo einmal das und einmal das, sondern dass wir ein bisschen eine Richtung drin haben. Okay, Jesus hat in seinem irdischen Dienst sehr viele geheilt und Wunder gewirkt, das wissen wir alle. Und er hat auch viel über die Dinge des Reiches Gottes gelehrt und hat auch religiöse Leute zurechtgewiesen. All das hat er getan und er hat es toll gemacht. Aber eines, das wird oft ein bisschen, ja, nicht gerade vergessen, aber irgendwo doch ein bisschen hinten angestellt. Und ich glaube, das war die wichtigste Aussage, die er machte. Und es waren nämlich nur drei Worte, drei einfache Worte. Es ist vollbracht. Die wichtigste Aussage, die Jesus gemacht hat. Und es war nicht bloß eine Aussage, es war einfach eine Tatsache. Er hat es nur ausgedrückt, das, was jetzt passiert ist, als er am Kreuz hing. Und seine letzten Worte waren, es ist vollbracht. Und dann ist er gestorben. Und was ist denn nun vollbracht? Die Hauptaufgabe, die Jesus erfüllen musste, war, am Kreuz für die Sünder zu sterben, am Kreuz die Sünder von der Sünde zu erlösen. Und am Kreuz ist die Erlösung für die ganzen Menschen geschehen. Das hat er vollbracht. Darum ist diese Aussage so wichtig. Es ist vollbracht. Ohne das, gut, wäre Jesus ein toller Mann gewesen, hat Zeichen und Wunder vollbracht und wäre dann wieder in den Himmel gegangen. Alles toll, aber es hätte uns nichts genützt. Denen damals ja, aber uns würde das nichts nützen. Weil er aber es für alle Menschen vollbracht hatte, nützt es uns heute genauso viel wie denen damals. Und wer es nicht glaubt, kann es nachlesen in Johannes 19,30. Da steht ganz genau wortwörtlich, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Das heißt also, deine und meine Erlösung ist vollbracht. Das ist eine tolle Aussage, eine tolle vollbrachte Sache. Ganz vollbracht ist es. Nicht bloß teilweise, wie manche meinen, sondern es ist vollbracht, heißt, es ist vollbracht. Das müssen wir wissen. Es ist für uns sehr wichtig, dass wir es wissen, weil wenn wir es wissen, können wir uns auch entscheiden, es zu glauben. Und unserem Glauben können wir auch einen Ausdruck verleihen, wenn wir es bekennen. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Sozusagen, meine Erlösung ist vollbracht. Jesus hat meine Erlösung vollbracht. Mich freigemacht von der Sünde, vom Tod, von der Krankheit, von allem Bösen, von der Macht der Finsternis und so weiter. Und er hat ein vollkommenes Opfer gebracht und ein vollkommenes Opfer hat auch eine vollkommene Erlösung zur Folge. Ja klar, wäre das Opfer nicht vollkommen gewesen, wäre die Erlösung nicht vollkommen gewesen. Aber eben ein vollkommenes Opfer, das heißt ein sündloser Mensch, hat eben für die ganzen Sünder diese Erlösung vollbringen können. Volle Erlösung für unseren Geist, für unsere Seele und auch für unseren Leib. Das müssen wir wissen. Und da werden wir das nächste Mal weiterarbeiten und das ein bisschen unterscheiden. Die Erlösung von Geist, Seele und Leib. Es sind ein bisschen Unterschiede da. Aber Fakt ist, dass er es vollbracht hat für Geist, Seele und Leib. Und an dieser Tatsache muss unser Glaube einhaken und sich richtig gehend daran festbeißen. Wirklich festbeißen, ja. So wie also ein Pitbull, der sich da an jemanden festbeißt und nicht mehr loslässt. Ja, an diese Sache musst du dich so festbeißen und nicht mehr loslassen. Weil die natürlichen Sinne, unsere fünf Sinne und das, was wir hören, sehen und so weiter und was uns gelehrt wurde oder auch wird, widersprechen oft dieser Tatsache. Sie widersprechen dem Glauben. Darum nicht loslassen. Weil wenn du loslässt, dann schleudert es dich gleich wieder weg in Zweifel und in Gesetzlichkeit oder sonst was. Also lass keinen Zweifel an dieser Tatsache zu. Geh da keine faulen Kompromisse ein. So diese Kompromissebene so zwischen Glauben und Zweifel. Ja, könnte sein oder auch nicht. Und so. Das blockiert die Tatsache. Dann hat es zwar Jesus für dich vollbracht, aber es wird nicht sichtbar und wirksam für dich. Und das wollen wir auch sichtbar und wirksam sehen. Also Geh einen geradlinigen, kompromisslosen Glauben an dieses Evangelium vom Kreuz ein, denn das ist ein gottgefälliger Glaube. Ein Glaube, den Gott mit Kraft bestätigen wird. Das ist ein Glaube, so ein festgebissener Glaube an die Tatsache, dass deine Erlösung vollbracht ist. Der lässt sich nicht abbringen, auch wenn er um Jesu Willen verspottet wird, wenn er verleumdet wird, wenn er vielleicht sogar Verfolgungen ertragen muss, wenn irgendwelche Verstandesdiskussionen aufkommen mit Ungläubigen, mit Zweiflern, mit Gesetzeslehrern und Predigern, dann hält dieser Glaube stand und lässt sich nicht von der Wahrheit dieser Feststellung der Erlösung, dass sie vollbracht ist, nicht mehr abbringen. Und das bringt die Übernatürlichkeit des Reiches Gottes hervor. Ja, das Reich Gottes ist übernatürlich, geistlich und es hat Bestand. Wenn du jemanden hörst, der sagt, wir müssen Reich Gottes bauen, dann liegt er falsch. Das Reich Gottes hat Bestand, sagt die Bibel. Es muss nicht gebaut werden. Ja, wir bauen vielleicht Gemeinde oder Jesus baut seine Gemeinde. Aber das Reich Gottes ist fix und fertig. Das ist noch nie schwach und sonst was gewesen. Das Reich Gottes muss gepredigt werden, es muss demonstriert werden, es muss sich offenbaren durch uns, aber das geht eben nur über die Schiene des Geistes und über die Schiene der Wahrheit. Wenn du eine Lüge glaubst, dann hast du da einen Bremsklotz reingesteckt. In diesem Evangelium vom Reich Gottes steckt nämlich Gottes Kraft, um uns unser Erbe auszuteilen. Wir wissen ja, wir haben geerbt. Von Abraham haben wir den Segen Gottes geerbt durch Jesus Christus. Und durch das Wort und den Glauben daran setzt sich die Kraft des Geistes frei, damit wir dieses Erbe auch bekommen, dass es sich auszahlt, dass es ausgeteilt wird. Deshalb schämen wir uns des Evangeliums nicht, weil es Gottes Kraft zum Heil ihren Glaubenden ist, sagt Römer 1, 16. Also schäm dich nicht, steh zu dem, sei ein treuer Zeuge Jesu Christi, ein Zeuge des Evangeliums, ein Zeuge deiner Erlösung, geh da nicht faule Kompromisse ein. So lieber du hältst einmal deinen Mund, bevor du was anderes sagst. Aber besser ist, du stehst dazu. Und wer sich vor den Menschen zu Jesus oder zum Vater bekennt, ja, da bekennt er sich wieder zu dir. Und das kann nur gut sein für dich. Und wenn du sehen kannst, dass Jesus alles für dich gegeben hat, als er am Kreuz hing und sagte, es ist vollbracht, er hat alles für uns gegeben. Sein Leben hat er für uns gegeben, seinen Körper hat er für uns geopfert. Er wurde arm für uns, er wurde zum Fluch für uns, er wurde zur Krankheit für uns, er wurde zur Sünde für uns. Und wenn dieser Christ einmal erkannt hat, dann wird er anfangen, auch alles für ihn zu geben. Dann wird er erkennen, was Jesus getan hat und wird ihn lieben dafür. Und Jesus glauben so, ja, ich glaube an Jesus, ist noch harmlos. Aber Jesus wirklich lieben, so dass man auch was für ihn gibt, dass man sich selber für ihn gibt, sein Leben für ihn gibt, weil er seins für deins gegeben hat, das ist schon ein anderer Level. Okay, also Fakt ist, unsere Erlösung, unsere volle Erlösung ist vollbracht. Das ist eine Tatsache. Es ist geschehen und es kann niemand mehr rückgängig machen. Und es ist vor allem wichtig, ewig gültig. Es gilt auch heute noch genauso, als wie wenn er gerade am Kreuz hängen würde und es sagt, es ist vollbracht. Es ist zeitlos. Man kann nur eins tun, man kann es ablehnen. Sozusagen, ich glaub's nicht oder ich brauch's nicht oder sonst was. Das ist das Einzige, was man noch dagegen tun kann. Aber das schadet dem Menschen selber und nicht Jesus. Jesus hat es ja bereits hinter sich, er ist ja dann wieder auferstanden und er ist wieder aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten des Vaters auf höchstem Thron. Er braucht nicht noch einmal ans Kreuz. Durch den Glauben an dieses vollbrachte Werk sind wir zu 100% gerecht gemacht, sündlos, tadellos und unsträflich. Das Gesetz ist beseitigt, es klagt uns nicht mehr an. Und wenn du es noch im Hinterkopf hast, dass dich das Gesetz anklagt, dann sieh zu, dass du es losbringst. Und lass das nicht wieder einimpfen, ganz wichtig. Und vor allem, du und ich, wir sind unendlich geliebt. Gott hat uns so geliebt, dass er sogar seinen geliebten, einzigartigen Sohn für uns als Sündopfer gegeben hat. Eine größere Liebe, glaube ich, kann man nicht geben oder ausdrücken. Also wir sind geliebte Kinder Gottes, Kinder des allmächtigen Gottes. Wir haben von ihm den Segen geerbt und wir haben auch die Welt geerbt. Das ist uns schon verheißen. Wir sind mit Abraham Erben der ganzen Welt. Da steht noch eine tolle Sache vor uns. Also unsere Zukunft ist gesichert, das musst du wissen. Und wenn du Leute kennst, die so reich sind und so an ihrem Reichtum festhalten und aber doch nichts mitnehmen können, dann kannst du da ein bisschen schmunzeln und denken, eines Tages gehört alles uns Christen. Eines Tages sind wir die Erben der ganzen Welt. Das ist eine feine Sache, oder? Und wir haben durch das vollbrachte Werk von Jesus ewiges Leben. Und niemand kann das aufhalten, niemand kann das uns nehmen. Wir haben das ewige Leben, wir haben uns bekehrt, wir haben Jesus zu unserem Retter und Erlöser gemacht, wir haben dieses vollbrachte Werk angenommen und damit haben wir das ewige Leben geschenkt bekommen. Wir mussten es uns nicht verdienen, er hat es uns so angeboten, wir haben es angenommen und dummer Mensch, müsste ich sagen, der es nicht annimmt. Dummerweise gibt es so viele dumme Leute. Ich verstehe es aber nicht, aber ich weiß auch nicht, an was das liegt. Und den Segen haben wir geerbt. Den Segen Gottes haben wir geerbt und der Segen Gottes, den kann niemand aufhalten, wenn du im Glauben dran bleibst und siehst, dass deine Erlösung vollbracht ist, Erlösung vom Fluch und wenn der Fluch weg ist, kann der Segen kommen. Das ist klar. Das ist vollbracht und der Segen ist zu dir und zu mir unterwegs. Aus dem Himmel, aus dem Geist ist der Segen unterwegs und die Schrift sagt uns, er hat uns bereits gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Und durch unseren Glauben transportieren wir von der Himmelswelt auf die irdische Ebene. Das ist die einzige Verbindungsstelle oder die Währung, der Glaube ist die Währung, dass es einfach auch dort auf uns überfließt. Oder der PIN-Code, dass es funktioniert. Währung ist falsch. Sonst müssen wir schon wieder sagen, ja, da muss man was bezahlen. Nein, wir haben durch den Glauben an das Erlösungswerk sozusagen den PIN-Code und dann kann der Segen ungehindert aus dem Geist in unsere natürlichen Umstände hineinfließen. Der Glaube ist halt einfach die einzige Bedingung in der momentanen Zeit, die notwendig ist, dass diese Segnungen und all die guten Dinge, die Jesus für uns erkauft hat, vollbracht hat, dass sie in unserem Leben sichtbar werden. Deshalb immer wieder die Lehre. Ja, Epheser 5, 26 sagt uns, dass es mit der Lehre ist so wie ein Wasserbad, vom Wasserbad im Wort. Und es wäscht uns von Lügen, von Zweifeln, von Gesetzlichkeiten und was weiß ich, was dich blockiert oder was du im Kopf hast. Das musst du selber wissen. Und die Wahrheit, die Lehre reinigt dich von der Lüge, von den Irrtümern. Und die Wahrheit bricht sich Bahn und somit macht es die Schleusen des Himmels auf. Denn der volle Segen von Gott ist für dich und mich bereitgestellt. Nimm das an. Lass dir ja nichts anderes einreden. Sonst baust du auf Sand und wenn du dein Lebenshaus auf den Felsen baust, wirst du feststehen. Und wenn Schwierigkeiten kommen in deinem Leben, was ja sein kann, dann werden sie dich nicht zu Fall bringen. Es wird zwar ein bisschen wackeln und ein bisschen rumpeln, aber du bleibst stehen, weil du auf der Wahrheit gegründet bist. Das Wort der Wahrheit ist dieser Fels, auf den du stehst. Also der Segen kann dich und mich einfach dann erreichen. Es ist Gottes Wille, dass du gesegnet bist. Isaak wurde auch gesegnet aus dem Grund, weil Gott es Abraham versprochen hat. Nicht, weil der Isaak so ein guter, toller Mensch war, so ein toller Hecht. Nein, einfach, du kannst es nachlesen, wegen Abraham. Und wir sind in derselben Stellung wie Isaak. Du kannst gesegnet sein wie Abraham, Isaak und Jakob. Und wir sind in diese Erblinie, in diesen Stammbaum eingepfropft, in den edlen Ölbaum. Wir sind praktisch das neutestamentliche Israel, die Juden des Neuen Bundes. Und deshalb sind wir in den Segen eingepfropft und in diesem Segensfluss drin. Und ich sage es immer wieder, vielleicht nervt es dich, aber ich hoffe nicht. Das ist die wichtigste Botschaft. Und wenn Umstände in deinem Leben sind, schlechte Umstände, natürlich noch schlechter wie gute Umstände, aber auch gute Umstände möchten dich immer wieder vom Glauben abbringen, auf anderes Interessengebiet ablenken und Zweifel, Sorgen und Ängste erzeugen. Und da müssen wir Obacht geben, da müssen wir einfach wachsam sein und hartnäckig uns festbeißen an der Tatsache, dass unsere Erlösung bereits vollbracht ist. Ja, es ist vollbracht, waren die drei wichtigsten Worte von Jesus. Und auf diesen Wahrheiten des Wortes müssen wir unbedingt stehen bleiben. Deine und meine Erlösung ist vollbracht, egal was passiert. Und vor allem dann, wenn etwas passiert, was vielleicht nicht schön ist, oder wie gesagt, wenn du dir den Fuß brichst oder sonst irgendeine blöde Sache in deinem Leben passiert, dann lass dich nicht runterziehen und in Zweifel, oh, warum hat der Herr das zugelassen und so weiter, sondern bleibe auf der Tatsache, meine Erlösung ist vollbracht. Ja, beim Leib ist die Erlösung eben auch Gesundheit, Heilung von Krankheit, Schwachheit und Gebrechen. Gehört damit hinein, weil Jesus das alles auf seinem Leib getragen hat, als er am Kreuz hing. In ihm, in der Position in Christus, in dieses Hineinnehmen, in den Leib Christi, haben wir die Erlösung durch sein Blutopfer, sagt uns Paulus. Epheser 1,7 und Kolosser 1,14. Haben wir auch schon oft gehört, aber ich lese trotzdem wieder. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Ja, wenn die Sünden vergeben sind, weil er uns begnadigt hat, dann ist auch die Folge der Sünde beseitigt, der Fluch und die Strafe und so weiter. Logisch, oder? Im Kolosser 1,14, in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Die Sünden sind dir vergeben. Du brauchst nicht beichten laufen, du brauchst nicht auf Knien irgendwo hinrutschen und irgendwo Bußgebete beten oder irgendein, keine Ahnung, was du tun musst oder was die religiösen Leute sagen oder tun. Das ist für uns nicht notwendig, weil es ist bereits vollbracht. Wenn hier steht, wir haben die Erlösung, die Vergebung der Sünden, dann können wir nicht sagen, ja, haben wir es aber doch nicht. Klar haben wir es, weil es hier schwarz auf weiß in jeder Bibel drinsteht. Und du kannst es bloß glauben oder ablehnen. Und eben, die Sünde ist beseitigt und dann auch deren Folgen und Auswirkungen und der Fluch des Gesetzes, weil das Gesetz war für die Israeliten im Alten Testament. Für uns ist das Gesetz nicht mehr, brauchen wir auch nicht mehr, weil wir von neuem geboren sind, wenn Jesus Christus in uns lebt und uns von innen heraus verändert oder verändert hat, dann werden wir einfach nicht mehr diese Dinge tun wollen. Wir können zwar, aber wir müssen nicht mehr. Der Sünder muss sündigen. Der kann gar nicht aus. Auf irgendeine Art und Weise sündigt ein Sünder. Aber ein Gerechter, der tut Gerechtes auf irgendeine Art und Weise. Genau das andere. Ja, das ist das Gute. Also, es ist vollbracht, unsere Erlösung von jeglicher Verdammnis, vom Fluch, von Krankheit, Gebrechen, Armut, von Satans Machtbereich und vom Tod. Das müssen wir auch wissen. Er hat uns nämlich versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis in das Reich des Lichts hinein. Ja, und wenn der Satan anklopft bei dir, dann sagst du, halt, stopp, ich stehe im Licht. Dein Machtbereich ist hier vor mir zu Ende, Schluss. Das musst du wissen. Es ist vollbracht. Abgeschlossen heißt es. Ja, es muss nicht erst noch so ein Teil. Es ist vollbracht heißt, die Sache ist abgeschlossen, ist erledigt. Und sie muss auch nicht noch einmal gemacht werden. Sie ist gültig für alle Zeit und du kannst darauf vertrauen im Glauben. Also sei da ganz konsequent, hartnäckig, dann kann es dir niemand nehmen. Und dir geschehe, sagt Jesus einmal, wie du geglaubt hast zu dem Hauptmann, Matthäus 8,13. Und so ist unser Glaube ausschlaggebend. Und dann sollen wir auch sagen, wir glauben das und uns geschieht nach unserem Glauben. Ja? Mir geschehe nach deinem Wort, sagte die Mutter von Jesus, die Maria, zum Engel Gabriel, als er ihr verkündigt hat, dass sie schwanger werden wird und den Sohn Gottes zur Welt bringen soll. Mir geschehe nach deinem Wort, ist eine gute Aussage, die kannst du machen. Herr, mir geschehe nach deinem Wort, mir geschehe das nach deinem Willen. Und dir geschieht auch nach deinem Glauben natürlich. Und wenn dein Glaube auf Gottes Wort gebaut ist, auf der Wahrheit, dann ist es super. Wenn du was Falsches glaubst, kriegst du ein Problem. Jeder kriegt das, wie er glaubt. So, jetzt habe ich da aus der Bibel verschiedenste Schriftstellen rausgeschrieben. über all die Dinge, die unsere vollbrachte Erlösung beinhalten. Und ich habe es bewusst einfach auch schriftlich aus der Bibel, damit ihr nicht sagen könnt, ja, der hat sich irgendwas einfallen lassen. Ich will nur das lehren, predigen, was uns auch in der Bibel mitgeteilt wird. Ich fange an, 2. Korinther 5, 21. Den Jesus, der Sünde nicht kannte, hat er, Gott, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Hier ist dieser Tausch. Er wurde für uns ein Sünder, obwohl er keiner war. Und wir, wo wir eigentlich Sünder sind, wurden zur Gerechtigkeit. Römer 8, 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Für die, die im Glauben an Christus Jesus sind, die glauben, dass es vollbracht ist, gibt es keine Verdammnis mehr. Keine Schuld, keine Schuldgefühle, kein Damoklesschwert über dir, kein Fluch, keine Verdammnis, keine Hölle, nichts. Nein, weil deine Erlösung ist voll und ganz vollbracht. Was haben wir noch? Römer 6, 14. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Also hört euch das genau an. Ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Du kannst nicht unter beiden sein. Gesetz und Gnade, das ist wie Feuer und Wasser, wie Licht und Finsternis. Entweder du bist unter Gesetz, dann wirst du auch nach dem Gesetz gerichtet, oder du bist unter der Gnade und du bist freigesprochen. Aber beides geht einfach nicht. Und wenn du unter der Gnade bist, wird die Sünde nicht über dich herrschen. Du musst nicht mehr sündigen. Du könntest zwar, aber du musst nicht mehr, du willst eigentlich ja gar nicht mehr. Gut, dein Fleisch taucht manchmal noch ein bisschen auf und möchte auch noch immer meinen, es wäre noch für was gut. Aber nein, wenn der Geist herrscht, wirst du nicht mehr sündigen wollen und auch nicht mehr sündigen, weil die Sünde keine Kraft mehr besitzt, wenn du nicht mehr unter Gesetz bist. Wenn du unter Gesetz bist, gibst du der Sünde die Kraft, über dir zu herrschen und dich zu verführen. Das musst du einfach wissen. Darum ist das Gesetz eigentlich Gift für uns. Das Gesetz ist nicht schlecht, aber für uns ist es Gift. Es gibt der Sünde wieder Kraft. Und wir wollen ja nicht sündigen, ne? Und wir wollen ja nicht wieder vom Gesetz verurteilt werden. Okay, Römer 5, 19. Denn wie durch des einen Menschen, das war Adam, durch des eines Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, da ist Jesus gemeint, die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Also, durch den Glauben an Jesus werden wir in die Stellung eines Gerechten versetzt. Gerecht bedeutet sündlos, schuldlos, tadellos, freigesprochen. Ja, die von Adam her sind in die Stellung eines Sünders versetzt worden, auch wenn sie nicht gesündigt haben, sind sie trotzdem Sünder wegen dem Sündenfall von Adam. Ist auch einfach schwarz und weiß, Feuer, Wasser, da gibt es kein Zwischending. Aber Jesus hat einen Schlussstrich gezogen unter das Ganze und er sagte Paulus in Römer 10, 4, Christus ist des Gesetzes Ende, Schlussstrich, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Preis den Herrn, sage ich da bloß, weil das ist einfach toll. Gerechtigkeit, keine Verdammnis mehr, keine Anklageschrift mehr, kein Gericht mehr. Fast unglaublich, oder? Aber es ist die Wahrheit. Die Schrift sagt es uns und wir nehmen es so an. Dann ist Jesus für uns zum Fluch geworden. Der Fluch des Gesetzes, Galater 3, 13 und 14. Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Also er hat bezahlt, er hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Der ist heftig, wenn du nicht alles vom Gesetz hältst, wenn es den Israeliten gesagt worden ist, dann kommt der Fluch über sie. Und es ist passiert, dummerweise. Aber Jesus ist dann zu diesem Fluch geworden. Er hat diesen Fluch des Gesetzes auf sich genommen und deshalb musste er sterben. Er wurde ein Sünder, als er ans Holz gehängt wurde. Und deshalb steht weiter, damit, es hat einen Grund, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu uns komme. Nicht bloß zu den Juden damals, sondern zu uns, zu den Nationen und wir den Geist durch den Glauben empfingen. So ist es ein tolles Evangelium. Dann eben, dass Jesus unsere Krankheiten trug, ist Matthäus 8,17. Er hat geheilt, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht. Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Das bezieht sich auf Jesaja 53, wo es angekündigt wurde, dass Jesus dort am Kreuz, also sagte, es ist vollbracht, auch deine Krankheiten und Schwachheiten trug. Kommt der schlaue Verstand, sagt sofort, ich bin aber noch krank. Wem glaubst du? Da fängt es dann an. Glaubst du dem, was du spürst und was du siehst und was der Arzt sagt und was die Zeitung schreibt, oder glaubst du dem, was in der Bibel als Gottes Wort geschrieben ist? Dann 2. Korinther 8,9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Um deinet und meinetwillen wurde Jesus arm, wirklich arm. Er hatte nichts mehr, nicht mal mehr ein Kleidungsstück, nichts. Aber ein Grund, wieder ein damit ihr, du und ich, durch seine Armut reich würdet. Ja, nichts mit so einem komischen Armutsgelübde und so weiter, was sich die Leute einfallen haben lassen. Der Herr möchte, dass wir reich gesegnet sind. Dafür hat Jesus am Kreuz gelitten. Dafür wurde er arm, damit du und ich reich gesegnet sein können. Schau dir Isaak an. Wir sind in dieser Position. Es ist alles für uns vollbracht. Kolosser 1,13. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Eine ganz wichtige Aussage, merkt ihr das ganz genau? Wenn die Finsternis macht dir wieder Streiche spielt sozusagen, dann musst du wissen, ha, stopp, kein Recht, Finsternis, du hast kein Recht, Satans Mächte haben kein Recht, weil ich bin durch Jesus errettet aus diesem Machtbereich. Und ich bin in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt, in das Reich von Jesus Christus, in das Reich des Lichts. Vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Versetzt, ja, versetzt, so von einem Platz zum anderen Platz. Versetzt, nicht, du musst da durchwandern, bis du da hinkommst, sondern versetzt, zack, bumm. Wenn du gläubig bist, wenn du wiedergeboren wurdest, bist du versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis. Es ist nur das Problem, dass der Teufel immer wieder schafft, die Leute vom Gegenteil zu überzeugen. Und dann funktioniert es halt einfach nicht. Und ich bin hier und versuche, euch und mich immer wieder auch zu überzeugen, dass wir im Licht sind und nicht in der Finsternis. Weil wir sind Licht geworden. Unser Geist in uns ist lebendig geworden, ist Licht geworden. So sind wir im Licht, im Reich des Lichts, im Reich von Jesus Christus. Er herrscht über uns, er ist unser König. Und nicht der Teufel und nicht irgendwelche finsteren Mächte. Da sagt uns Philipper 3,20, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Ja, da ist unsere Rechtsprechung, das ist unser Zuhause, das ist unser Staat eigentlich. Im geistlichen Bereich sind wir Bürger des Himmels und haben auch dessen Rechte. Das müssen wir unbedingt wissen. Ein Bürger des Himmels hat auch dementsprechend die Rechte und Privilegien eines geistlichen Menschen, eines himmlischen Menschen. Eines Menschen, der erlöst ist, dessen Erlösung vollbracht ist, dem Jesus der Herr und der König ist, der das Erbe des Segens empfangen hat, das sind wir. Der Herr sagt auch, wir haben ewiges Leben, weil wir an ihn glauben und kommen nicht ins Gericht, weil wir sind aus dem Tod in das Leben übergegangen, kannst du in Johannes 5,24 lesen. Ja, du kommst nicht ins Gericht. Wie ja manche dann eine Bibelstelle falsch hindrehen und sagen, ja, wir müssen ja alle vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen. Okay, da kannst du guten Gewissens erscheinen, wenn du weißt, was Jesus für dich getan hat. Du wirst einfach nicht in das Gericht kommen, wo du verurteilt wirst. Oh, vielleicht wirst du dann bloß freigesprochen. Das kann ja sein. Und das ist auch nicht schlecht, oder? Denn wir sind aus dem Tod in das Leben übergegangen, hat hier Jesus gesagt. Ja, wir sind nicht mehr dem Tod unterworfen. Auch wenn unser irdischer Leib vielleicht eines Tages stirbt, wenn nicht Jesus vorher wiederkommt. Aber wir doch nicht. Wir haben ewiges Leben. Und wenn wir diesen irdischen Körper irgendwann einmal ablegen, dann haben wir einen Ballast losgebracht. Weil der ist noch nicht so, wie er einmal sein wird. Dann kriegen wir dann einen neuen. Bei der Auferstehung oder bei der Verwandlung, wenn Jesus wiederkommt. Wir haben ewiges Leben in Christus Jesus. Aus dem Tod sind wir ins Leben übergegangen. Also, bei dem Thema, es ist vollbracht, da kann und muss sich dein Glaube festbeißen. Und da kann sich dein Glaube auch erst einmal richtig bewähren. Die Schrift sagt uns im 1. Petrus 1, 6 und 7, dass ein bewährter Glaube kostbarer als Gold ist. Weißt du das? Hast du das schon mal gelesen? Wenn du einen bewährten, starken Glauben hast, dann bist du ein sehr reicher Mensch. Ja, ich lese mal vor, diese zwei Verse. Darin jubelt ihr, die jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Also der Glaube wird manchmal ein bisschen getestet, damit er sich bewähren kann. Das ist gut. Aber wenn eine Situation in deinem Leben ist, wo du sagst, naja, bin ich eigentlich ein wenig betrübt. Der Petrus sagt, wir sollen aber darin jubeln, weil jetzt gibt uns der Herr eine Chance, unseren Glauben hochzuhalten, unseren Glauben zu bewähren. Ein Glauben, der kostbarer befunden wird als ein Goldbarren. Ja, das vergängliche Gold, das Gold ist irgendwann einmal nichts mehr wert. Kann sein, dass du vielleicht dir mal ein Gold gekauft hast, so einen Krügerrand oder irgend sowas, und denkst da, oh ja, da bin ich auf der sicheren Seite. Zeitlang irdisch vielleicht, ja, aber auf die Ewigkeit hingesehen eben nicht. Auf die Ewigkeit hingesehen bist du auf der sicheren Seite, wenn du Jesus hast und wenn du an Jesus oder nicht bloß an Jesus glaubst, sondern ihm glaubst, den Verheißungen glaubst. Aber wie gesagt, die Schwierigkeiten, die es gibt in unserem irdischen Leben, das kann passieren und sind nicht angenehm. Und man soll sich auch dann nicht in diesen Schwierigkeiten suhlen und jammern und klagen in der Niederlage, sondern soll sie als Chance sehen, jetzt kann ich meinen Glauben einsetzen, ich kann durch Glauben jetzt einen Sieg erringen, ja, mein Glaube kann sich jetzt beweisen. Und dann nutze die Schwierigkeiten in deinem Leben als Chance für deinen Glauben und nicht als Chance zum Zweifeln, zum Klagen und Jammern und oh, armes Häschen, bist du krank, hast du nicht mehr hüpfen kannst oder so. Nein, lerne durch Glauben konsequent und hartnäckig siegreich zu sein. Ja, und du sollst in deinem Leben dadurch herrschen. Römer 5, 17 sagt uns, durch Jesus soll man im Leben herrschen. Wir sollen also nicht uns beherrschen lassen und niederdrücken lassen von Finsternis, weil wir auch nicht mehr zur Finsternis gehören, sondern die Erlösten des Herrn sind wir. Mach dann auch entsprechende Bekenntnisse. Ja, ich bin der Mensch mit Bekenntnissen, das, was vielleicht andere nicht predigen, das mag schon sein, aber ich erlebe das in meinem Leben. Ich mache viel Bekenntnisse, biblische Bekenntnisse, und murmle die vor mich hin oder denke sie bloß bewusst, oder wie es halt gerade passt im Alltag. Und das bewegt was. Da werden viele Dinge schon im Vorfeld abgewehrt, weil der Geist dadurch aktiviert wird und freigesetzt wird. Und diese Bekenntnisse soll man so lange machen, also eigentlich auch gar nicht aufhören, aber den Sieg hast du dann, wenn plötzlich kein Gegenargument mehr aus deinem Herzen kommt. Ja, wenn du die Wahrheit bekennst, ich bin gerecht durch Jesus Christus und ich herrsche durch ihn in meinem Leben zum Beispiel. Und dann kommt der Gedanke aus deinem Herzen, glaubst du selber nicht, schau doch das an, schau das an, und da hat es nicht funktioniert und bei dem hat es. Ja, dann bleibst du auf dem Bekenntnis der Schrift stehen und bekennst es immer wieder und merkst auf diese anderen zweifelnden Gedanken gar nicht so stark auf. Und irgendwann kommt der Durchbruch. Und diese Gedanken verstummen, der Zweifel verstummt und aus deinem Herzen kommt einfach nur noch diese Wahrheit. So funktioniert es mit dem Wasserbad im Wort. So reinigt das Wort dein Herz, es wäscht dein Herz von diesen Zweifeln und Lügen und Anklagen und dem ganzen Zeug. Aber das Waschen, das geht über solche schriftgemäßen Glaubensbekenntnisse. Darum heißt ja das Wasserbad im Wort. Es passiert nicht einfach irgendwo, du gehst spazieren und plötzlich kommt so ein Wasserschwall über dich wubbeln und alles ist weg. Das ist kein Wasserbad im Wort. Das Wort der Wahrheit reinigt dich von der Lüge und vom Zweifel, von Irrtum, von all diesem Zeug, das dir nur Niederlage einbringt. Und dieses Bekennen macht Sinn, weil Worte haben Kraft. Glaubensworte haben Kraft. Die ganze Welt wurde durch Worte erschaffen, wissen wir ja. Ja, der Herr sprach und es war da. Glaubensworte haben Kraft. Glaubensworte können aus nichts Dinge erschaffen. Und darum ist es gut, Glaubensbekenntnisse zu machen und es zu lernen. Also nicht passiv sein, sondern aktiv. Nutze diese Chance. Markus 11, 22 sagt, hab Gottes Art des Glaubens. Und Gottes Art des Glaubens ist einfach ein sprechender Glaube. Gott glaubte, das geschieht, was er sagte, und es ward. So ist es einfach. Nichts Evolutionstheorie. Oder wenn du mal ganz normal drüber nachdenkst, Evolution, am Anfang sagen sie immer, da war irgendeine Energie da, ja, wo kommt denn dann die Energie her? Ne? Die Energie ist Gottes Wort. Wenn Gott was sagt, ist Energie, ist unendliche Kraft. Gott ist diese Kraft. Der Schöpfer ist diese Kraft. Und er sagte, so wie er es sich vorgestellt hat, war es dann da. Du kannst Glaubensbekenntnisse machen, zum Beispiel jetzt einmal die Aussage, meine Erlösung ist vollbracht. Das ist eine ganz einfache Sache, weil Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Da kannst du dein Glaubensbekenntnis machen, meine Erlösung ist vollbracht. Und dann kannst du Dinge einsetzen. Meine Erlösung ist von Kniearthrose. Ja? Meine Erlösung von der Kniearthrose ist vollbracht. Und da kannst du deine Beschwerden einsetzen. Das ist die Wahrheit. Ja, da wird zwar der Kopf ein bisschen was anderes dir gleich einmal mitteilen oder dein Leiden oder das Schreiben vom Arzt, ist ja egal. Aber deine Erlösung von der und der und der und der Krankheit oder den schlechten Umstand, den du hast, ist vollbracht. Meine Erlösung vom Fluch der Armut ist vollbracht, ist die Aussage. Ja, wenn du ein Sündenproblem hast, also irgendein blöde Angewohnheit, wo du weißt, das solltest du nicht tun, aber du tust es immer wieder, dann fügt es ein. Meine Erlösung von der und der Sünde ist vollbracht. Wenn Verdammnis in deinem Nacken sitzt, meine Erlösung von aller Sünde ist vollbracht. Und so weiter. Und auch meine Erlösung von Satans Macht, von der Finsternis, ist vollbracht. Gar nicht schwer, oder? Das kann man sich merken. Und was du einsetzen musst, das weißt du ja selber am besten. Also setze ganz konkrete Dinge in dieses Glaubensbekenntnis ein, auf der Basis der Wahrheit, wo Jesus sagte, es ist vollbracht. Wenn du das tust, den Fokus immer auf dem, es ist vollbracht. Nicht sich abbringen lassen und den Fokus wieder auf ein Problem haben. Ja, ich bin zwar jetzt von meiner Kniearthrose vollbracht, aber ich spüre es ja noch und da und das und ob du überhaupt. Fakt ist, es ist vollbracht. Da muss dein Glaube sich festbeißen. Also ein halbherziger, ängstlicher, zögerlicher, zweifelnder Glaube, der bringt es einfach nicht. Da muss der Glaube erst einmal wieder aktiviert werden, in Schwung gebracht werden. Glaube mit deinem ganzen Herzen, mit einer vollen Überzeugung. Und dann wirst du auch die Dinge überwinden und siegreich sein, weil der Herr sieht es. Der Herr sieht deinen Glauben, der Herr hört deinen Glauben, wenn du es ausdrückst. Und der Glaube muss das Unsichtbare ergreifen, damit es sichtbar wird. Ja, denn was du schon hast, wenn du eh schon geheilt bist, brauchst du es nicht mehr glauben. Dann hast du es ja schon oder siehst du es ja schon, das Ergebnis. Aber vorher muss der Glaube das Unsichtbare ergreifen. Ja, der muss die Heilung oder diese Segnung schon sehen können, ergreifen können, damit es sichtbar wird. Also, da haben wir was zu üben. Hartnäckig sein. Manchmal sogar radikal glaubend sein und nicht mit militant verwechseln. Das haben auch schon manche versucht, dann irgendwie militant radikal den Glauben zu verkünden. Das wäre grundverkehrt. Also lass dich nicht vom Ziel abbringen. Aber wenn du im Glauben manchmal stolperst und du wirst stolpern, das ist einfach, das ist ein Kampf, ist nicht einfach. Aber so ein echter Glaube kommt zum Ziel und er muss halt einfach zwischendrin vom Start bis zum Ziel viele Hindernisse überwinden und beseitigen. Ja, da kannst du einen Hürdenläufer vorstellen. Ja, da kommt alle paar Meter kommt so eine blöde Hürde, die er überspringen muss oder über die überlaufen muss. Ja, die müssen beseitigt werden und dann kommst du auch zum Ziel. Der schlaue Verstand muss oft überwunden werden, weil er sehr gebildet ist und genau weiß, was machbar ist beim Arzt und bei der OP und genau weiß, was nicht geht. Und da ist der schlaue Verstand oft sehr dominant und das muss überwunden werden, weil das den Glauben, der das Nichtseiende, das Unsichtbare ergreifen will, einfach unterdrücken will. Es können auch ungute Gefühle sein oder verschiedenste blöde Umstände, irgendwelche Ablenkungen, wo was anderes wieder viel, viel wichtiger ist als die Heilung. Ja, ich denke da gerade an meinen alten Mechaniker, der hatte Krebs und ist damals mitgegangen in Heilungsgottesdienst und es ging ihm dann auch besser. Und beim nächsten Heilungsgottesdienst war dann die Feuerwehrübung schon wieder wichtiger. Ja, dann ist er halt nach einer Zeit gestorben. Die Feuerwehrübung kann nichts dafür, die ist nicht schlecht. Aber wenn du so eine Diagnose hast, dann musst du Entscheidungen treffen, wo hilft es mir jetzt? Ja, das ist der Heilungsgottesdienst auf jeden Fall mehr wert als die Feuerwehrübung. Aber nun gut, jeder Mensch trifft selber seine Entscheidungen. Und da muss man überwinden, was die Leute sagen könnten, ja, wenn du dich zu Jesus stellst. Und der Teufel schickt einem dann ja liebend gerne Leute über den Weg, die dich vom Glauben abbringen wollen, von deiner Verheißung, von deinem Rhema-Wort, die dich zum Zweifeln bringen wollen. Und das ist nicht einfach, das sind oft wirklich schwere Kämpfe im Kopf und in den Gefühlen und in deinen Umständen. Vor allem, wenn es dann Leute sind aus der Familie oder die man eigentlich gerne mag und gerne einen Umgang haben will. Und gerade die sind es dann oft einmal, die Zweifelsäher sind, ja, die Sämänner von Satan. Und das ist dann schon nicht so einfach, dass man denen ein bisschen aus dem Weg gehen muss eine Zeit lang. Aber es ist halt einfach so. Dein Glaube muss standhaft bleiben und überwinden. Und wenn er standhaft bleibt, wird er auch überwinden. Und herrliche Ergebnisse werden hervorkommen. Weil Gott, er steht zu seinem Wort. Und er steht zu deinem hartnäckigen Glauben. Weil dem Glauben, dann ist alles möglich, sagt der Herr. Oder bei Gott sind alle Dinge möglich für den Glaubenden. Aber wie hat der Jakobus geschrieben? Der Zweifler, der ist wie Meereswelle, Meereswoge, einmal so und einmal so und einmal wieder so. Der wird halt nichts empfangen. Darum müssen wir den Glauben wirklich auch hochhalten, darauf bestehen und trainieren. Ich könnte euch auch was anderes sagen, wenn ich das, euch das lieber wäre, aber glaube ich, springe ich dann ab, wenn ich euch so ein Wischiwaschi-Glauben sage und ja, der Herr wird schon machen und er wird schon wissen, was er tut oder nicht tut. Das ist keine biblische Lehre. Also, es ist vollbracht. Das ist die biblische Lehre. Das ist das wahre Evangelium von Jesus Christus. Und zum Abschluss habe ich hier noch was stehen, das ich einfach auch weitergeben will, dass wir uns auch immer wieder vor Augen malen müssen. Jeder Glaubende, also der wirklich Glaubende, ist mit demselben Opfer erlöst worden. Und zwar voll, ja, für jeden ist es voll vollbracht. Da ist keiner mehr oder weniger, sondern jeder ist voll und ganz mit demselben Blut von Jesus erlöst worden. Ja, nicht denken, ja, der ist aber mehr erlöst wie ich oder ich bin mehr erlöst wie der. Nein, entweder erlöst oder nicht erlöst. Es ist vollbracht oder nicht. Und wer es annimmt, für den ist es vollbracht und Jesus hat es vollbracht. Es kann höchstens sein, dass der eine oder andere mehr Erkenntnis darüber hat und deshalb vielleicht auch mehr Glauben als der andere und deshalb auch vielleicht mehr Ergebnisse hat. Das ist möglich. Aber keiner kann irgendwo auf sich stolz sein, weil er da jetzt mehr schon weiß oder mehr, weil jeder ist durch Jesus Christus erlöst worden und jeder hat es geschenkt bekommen. Und keiner hat sich's verdienen können und keiner hat sich's verdient. Das müssen wir wissen, da stehen alle auf einem Level, auf einer Stufe. Ja, erlöst oder nicht? Und wenn du gläubig bist, bist du erlöst und da stehen wir alle in einer Reihe. Da steht keiner über den anderen und keiner ragt über den anderen heraus, weil sich's keiner erarbeitet hat. Und wenn jemand meint, er wäre was, dann wird er wahrscheinlich eben eher hinten angestellt werden, als wie, dass er vorne angestellt wird. Sei nicht stolz auf deine Erlösung, du hast sie nicht vollbracht. Freue dich über deine Erlösung, sie ist dir geschenkt worden. Ja, aber du hast sie nicht erwirkt und du hast sie nicht erkauft, du hast sie nicht verdient. Ja, nicht meinen, ja, ich bin ja so ein guter Mensch gewesen, nützt dir gar nichts. Du kannst sie dir nicht verdient haben, das geht nicht. Es ist einzig und allein ein Gnadengeschenk von Gott, dem himmlischen Papa. Und das macht's locker, das macht's leicht. Also du bist ein gesetzlicher Typ, dann, ja, dann macht es das vielleicht nicht ganz so leicht. Aber wenn du das erkannt hast, ich habe es geschenkt gekriegt, ich konnte nichts dafür dazu tun, ich habe es nur angenommen. Okay, der Stolz wird ein bisschen entmachtet, aber das ist gut, weil den Stolzen sagt die Schrift, widersteht der Herr und den Demütigen gibt er Gnade. Und dann demütigt dich unter die starke Hand Gottes und die Gnade wird viel mehr in deinem Leben fließen als bisher. Das möchte ich jetzt zum Abschluss einfach noch gesagt haben. Und jetzt wollen wir Lobpreis machen, weil die Stunde ist ja schon gleich wieder rum. Die Zeit vergeht wie im Fluge.